danken dem Herrn, dass er der König aller Könige ist, der ist würdig, dass wir ihn anbeten. Und heute will ich uns über die Messias-Erwartung sprechen, die erfüllte Messias-Erwartung in Jesus Christus. Er ist gekommen, uns Menschen selig zu machen. Er war da. Ich warte auf keinen Messias mehr. Ich brauche keinen Messias mehr. Jesus ist gekommen und das reicht mir vollkommen aus. Nur nebenbei, aber komisch, in allen Religionen findet sich der Glaube wieder, dass ein zukünftiger Lehrer, ein Christus, ein Messias, ein Guru oder was weiß ich, wie er heißen mag, kommt. Alle glauben an die Wiederkehr eines Christus, eines Messias, eines Gesalbten. Christus ist der Gesalbte. Deshalb, ich spreche auch immer wieder, wenn ich rede, nicht nur Jesus, 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 sondern das ist nur ein Name. Jesus ist der Name, den die Engel gesagt haben, du sollst ihn Jesus nennen, er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Christus heißt Messias. Deshalb, ich sage gerne Jesus Christus. Jesus Christus herrscht als König, alles ist ihm untertänig. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Christus. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht nur Jesus sagen und nicht nur Jesus erwähnen, sondern der Jude hat nichts dagegen, wenn du Jesus sagst, aber sag ja nicht Christus. Die Juden wollen nicht, dass du Jesus Christus nennst, den Messias, den Gott gesandt hat. Er ist der Messias. Aber überall wird der Messias erwartet. Die Hindus, die erwarten die Reinkarnation von Krishna. Die Buddhisten erwarten den Maitreya Buddha, dass der wieder kommt. Oder die monotheistischen Religionen, die erwarten irgendeinen Messias. Ich denke nur, auch ja, die Juden warten heute noch auf den Messias. Ich war mal in Jerusalem, wohnte auf der anderen Seite von Ölberg. Und in meinem Nebennachbar war ein Rabbi aus der Ukraine. Oder wo auch immer, ein alter Herr an die 90 Jahre. Und dann hat er gesagt, ich wohne hier, denn hier habe ich den besten Blick auf das goldene Tor. Wenn das Tor geöffnet ist, dann ist der Messias gekommen. Und er wartet immer noch auf den Messias. Also für mich, ich muss nicht warten auf den Messias, denn er war da. Und Jesus hat gesagt, ihr werdet mit mir nicht mehr zu tun haben und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Es sei denn, ihr sagt, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Der Herr muss durch dieses goldene Tor durchziehen. Und er ist durch dieses Tor durchgezogen, der König aller Könige, Jesus Christus. Aber wir Christen, wir warten nicht auf einen Messias mehr. Jesus Christus ist der König. Und wo zwei oder drei zusammenkommen, er ist mitten unter ihnen. Das ist eine messianische Zeit. Und wo der Heilige Geist ist, das ist auch ein messianischer Zustand. Und deshalb, wir sollten nicht nur noch was warten, er ist da. Und Jesus sagt, der Messias, der den Juden erwarten, der wird in seinem Namen kommen und den werdet ihr annehmen. Mich habt ihr es nicht angenommen, aber den Antichristen, das wird der falsche Messias sein. Juden warten immer noch und so weiter. Und sie erwarten, dass der Messias dieser Welt Gerechtigkeit bringt, dass die Bösen zum Schweigen gebracht werden, dass alle Nationen dann diesen Messias anerkennen und es ein Großreich Israel gibt. Ein Großreich Israel gibt, der vom Bach Ägyptens, also vom Nil bis zum Euphrat reicht. Das ist dieser Idealzustand, den sie haben, den sie noch nie gehabt haben. Jesus ist aber gekommen und Jesus hat klipp und klar den Juden gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wer mein Reich von dieser Welt, meine Jünger würden für mich streiten, die würden für mich kämpfen, aber sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das beachten, Jesu Reich ist nicht von dieser Welt. Deshalb auch die ganze Messias-Erwartung ist Humbug, was wir hier erwarten, dass hier sein Reich aufregt. So viele andere Theologen haben schon gewartet, das Reich Gottes hier auf Erden. Die katholische Kirche ist ein Auswuchs des Reich Gottes auf Erden. Das ewige Reich oder in Genf haben sie mal ausgerufen, Genf als die Stadt des Reiches Gottes, heute das Zentrum der Freimaurerei. Nur nebenbei. So. Das Reich Gottes ist mitten unter uns, wo zwei oder drei zusammenkommen in Jesu Namen. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus geht nicht, und ihm ging es nicht um die Rettung der Welt, und ich meine um die Rettung des Systems, der Gesellschaft, der Kirche, der Religion. Ihm geht es um ganz was anderes, um die Lösung der gegenwärtigen Probleme des Menschen innen drin. Denn das Problem ist ein inneres Problem, nicht die äußeren Dinge, die gelöst werden sollen. Deshalb haben auch die Jünger nicht verstanden. Ich denke nur an die beiden Emmaus-Brüder, die sagten, Jesus, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Und dann sagt der Herr Jesus, euch gebührt nicht
Tag und Stunde zu wissen und so weiter. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und wenn die Kraft des Heiligen Geistes über unser Leben kommt, haben wir das messianische Reich schon mitten unter uns. Die ganzen Auswüchse durch den Heiligen Geist, was alles passiert, dass wir befähigt werden, andere zu lieben, zu vergeben, zu tragen, für andere da zu sein und so weiter, dass wir ganz andere Natur, ganz anderen Charakter haben und wir sind eine neue Schöpfung durch den Heiligen Geist. Also, messianische Zeit ist angebrochen. Und Jesus bringt die Botschaft von der Sündenvergebung, bringt uns Menschen zum Vater. Er hat keine Religion gegründet, hat keine Kirche, keinen Tempel gebaut. Er hat den Menschen auch nicht gezeigt, verwirklicht euch selbst, was die Esoteriker immer wieder versuchen, den Leuten beizubringen. Oder den neuen Menschen zu schaffen, was die Zionisten oder Kommunisten probiert haben. Das geht nicht. Der Heilige Geist macht uns neuen Kreaturen. Und deshalb habe ich auch diese Tage, Mittwoch, glaube ich, habe ich darüber gesprochen. Darwinismus ist eine Lüge. Weißt du, dass alles sich entwickelt und entsteht von selbst? Nein, das entsteht nicht von selbst, es ist Kraft Gottes. Ihr werdet die Kraft Gottes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus Christus. So, nicht irgendwelche fromme Tugenden hat Jesus verkündigt. Und Leute, ihr müsst ehrlich sein, ihr müsst positiv denken, gelassen sein und getrost sein. Er hat nicht die Leute irgendwie beschwichtigt, nein, er hat ihnen klipp und klar gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden, anders könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Das war nicht das Reich Israel, das war noch nicht das Römische Reich oder sonst irgendwelches Reich, es war das Reich Gottes. Der Mensch ist unerziehbar. Das muss ich hier ganz frei weg sagen. Du kannst deine Kinder nicht einmal richtig erziehen. Kannst sie ein bisschen streicheln, kannst ihnen nette Worte sagen, kannst ihnen einfach was beibringen, aber richtig erziehen, die werden automatisch das, was ein Mensch bei der Geburt wird, wie er auf dieser Welt kommt, das ist für den Rest seines Lebens. Charakter und Persönlichkeit bleibt. Es sei denn, der Heilige Geist kommt in ein Leben hinein und dann kannst du eine andere Art von Leben führen. Er predigt den Menschen die Wiedergeburt. Er wies nicht den Weg, wie man aus der Weltkrise rauskommt, wie man große Probleme löst oder was auch immer ist, wie man auf dem Wasser geht oder wie man Stürme stillt. Er hat uns viel mehr gezeigt, wie man innere Probleme angeht. Denn das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das ist das Messianische. Er ließ sich auch nicht für die Ziele der Juden sich einspannen, was die Juden gerne wollten. Der Judas Ischariot, der wollte dem Heiland ein bisschen nachhelfen. Und er hat gesagt, nehmt ihn mal gefangen, du werdet sehen, er wird sich selber befreien, er wird kämpfen, er wird das Reich Israel wiederherstellen, aber nichts hat er getan. Er hat sich schlagen lassen, sich kreuzigen lassen und er ist nicht vom Kreuz herabgestiegen, genauso wenig wie er von der Sinne des Tempels gesprungen ist und den Leuten bewiesen hat, er ist Gott, er ist Herr, Engel tragen ihn und was auch immer ist. Jesus lehrt auch keine Tugenden, die die Welt verbessern. Er gab auch keinen Befehl, rettet die Welt, rettet und so weiter. Er hat auch, bitte pass mir gut auf, er hat auch keine Krankheit beseitigt, er heilte Kranke. Er heilte, befreite Besessene, aber er hat nicht die Krankheit beseitigt und auch die Dämonen nicht beseitigt. Bis heute gibt es immer noch Dämonen, bis heute gibt es Krankheiten, bis heute gibt es den Tod, obwohl der Tod auferweckt hat. So, er hat nicht die Ungerechtigkeit beseitigt, er hat auch die Sklaverei nicht beseitigt, auch nicht Paulus, die Christen, die haben die Sklaverei nicht beseitigt. Die Welt ging genauso weiter wie bisher. Aber innen drin ist das passiert, in den Menschen. Und die nahmen Freuden das Evangelium an. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Johannes der Täufer war verzweifelt. Er war derjenige, der auf Jesus hingewiesen hat. Siehe, das Reich Gottes kommt. Siehe, das Lamm Gottes ist und so weiter. Und er war der Wegbereiter für den Messias. Soll er sein. Denn er war so wie der kleine Elias, der in der Kraft des Elias kam. Und der Prediger ganz Judäa, ganz Jerusalem ging raus und ließ sich taufen und so weiter. Und er sagt, ich bin nicht der Messias, ich bin nur der Wegbereiter für den Messias. Und Johannes, als er im Gefängnis ist, schickt ein paar Boten zu Jesus und fragt, Herr, bist du es? Oder sollen wir auf jemand anders warten? Du siehst also, Johannes der Täufer hat jemand erwartet, der das Reich Israel wieder aufbaut, den Tempel wiederherstellt, den Gottesdienst wieder einführt, so wie das vor Urzeiten war, wie die am Anfang hatten, aber nichts von dem. Und dann hat Jesus gesagt, schau die Zeichen, was sind die Zeichen, was der Prophet Jesaja sagt, und was die Salbung des Geistes des Herrn ist auf mir und so weiter, und der Herr hat mich gesandt zu predigen, den Armen das Evangelium. Und genau das ist, was wir tun. Wir predigen den Armen das Evangelium. Und das Wort Gottes heilt die Menschen. Das Wort Gottes befreit die Menschen. Das Wort Gottes segnet die Menschen. Und das Wort Gottes ist Kraft und Leben, verstärkt durch den Heiligen Geist. Jesus lehrte nicht nur eine Weisheit oder hat eine Weisheit verbreitet. Er war sehr weise. Er sprach anders als die Schriftgelehrten der Pharisäer. Er hat auch keine Kirche bestätigt oder keine Institution, auch nicht den Tempel. Glaubt an den hohen Priester, was der euch sagt, das ist der Mann Gottes. Nein, er hat nicht die Kirche oder den Tempel, die Synagoge hochgehoben. Er lehrt auch keine neue Weltwirtschaftsordnung. Er hat die Menschen nicht veredelt und verbessert. Er brachte den Menschen nur Gott und Gott näher. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Der sieht den Vater. Das ist diese messianische Zeit, dieses messianische Wunder. Wenn du Jesus siehst, siehst du Gott. Seine Jünger waren alles andere als vollkommene Menschen. Also er hat die Menschen nicht groß verändert, nicht groß umerzogen. Sie waren unvollkommen bis zuletzt, unvollendet. Waren sie, als er die Welt verließ, bleibt in Jerusalem, bis er angetan wäre mit der Kraft aus der Höhe. Und deshalb, dass die messianische Zeit ist angebrochen, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und bei uns bricht die messianische Zeit auch aus, jeden Tag ganz neu, wenn wir erfüllt werden vom Heiligen Geist. Viele Leute warten, den Messias, der wird nicht kommen. Die Leute werden enttäuscht sein. Es werden Gurus kommen, es werden falsche Messias kommen. Und es werden Messias kommen und sagen, hier ist Christus und da ist Christus, der Gesalbte. Und er sagt, glaubt nicht und geht nicht hin. Glaubt nicht und geht nicht hin. Seine Jünger waren nichts Besonderes, nicht besonders weise. Wir wissen, als die verhört wurden da von den hohen Priestern, einfache Leute, ungelehrte Leute, aber sie sind mit Jesus gewesen. Das ist das Geheimnis gewesen. Sie blieben einfache Menschen, demütige Menschen. Sie wurden verfolgt, sie wurden gejagt. Aber sie lebten ihr Leben ohne großes Tamtam. Das messianische Reich, die Wirkung des Messias ist nicht groß Tamtam, eine große Kathedrale bauen, sagen den Petersdom oder sonst irgendwelche große Tempel. Die ersten Christen, die haben keine Kirchen gehabt, keine großen Altäre gehabt. In den Katakomben, in den Kellern haben sie sich versammelt. Das waren die ersten Christen. Aber sie predigten die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Dass der Löwe mit dem Lamm zusammenspielt und Gras frisst. Weißt du, was das bedeutet? Extreme werden zusammengebracht, Löwe und Lamm. Eigentlich, die beißen sich und vertragen sich nicht. Aber wenn der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt, ist ein messianischer Zustand bei uns, dann vertragen sie Extreme. Dann kannst du die lieben, die nicht sympathisch sind. Und dann spielst du am Loch der Otter. Weißt du, Otter, das ist Schlange. Dann hast du keine Angst vor dem Teufel. Du spielst am Loch der Otter. Erschreckst dich nicht, fürchte dich nicht. Bist furchtlos. Das ist das Geheimnis. Und ich möchte ein bisschen anders dir mal versuchen, die Schrift auszulegen und einfach hinzuführen. Komm, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und wenn das Reich Gottes in euch ist, ihr lebt anders, ihr handelt anders, ihr redet anders, ihr denkt anders, ihr schreibt anders, ihr singt anders, ihr predigt anders, ihr glaubt anders. Das ist das Geheimnis. Jesus lehrte und sagte den Menschen, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Und er lehrte nicht, wie die Esoteriker oder manche Gnostiker, irgendwelche Energien aufzusaugen, zu empfangen und so weiter. Irgendwelche Kraftwirkungen, dass du so kribbelt und Gänsehaut kriegst und dass die Haare zu Berge stehen. Nichts von dem. Er sprach in Gleichnissen sehr volkstümlich, nicht sakral. So spricht der Herr. So was hat er gar nicht gesagt. Er hat nur gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Verstehst du? Das ist, was Jesus getan hat. Er hat gar nicht so religiös und kirchlich gesprochen. Er hat sogar mit den Zöllnern und Sündern gegessen. Natürlich hat er auch mit den Pharisäern gegessen. Und hat keine Angst gehabt vor den Pharisäern und keine Angst vor Zöllnern und Sündern gehabt, dass die ihn anstecken würden oder verunreinigen würden. Nein, der Herr Jesus war sehr großzügig. Er lebte einfach Gott aus, verfolgte Gottes Interessen. Dein Name werde geheiligt, das war ihm wichtig, dass Gott verherrlicht wird und Gott gepriesen wird. Das war Jesu Programm. Und dann muss ich noch betonen, Jesus war ganz normal. Ganz normal, so wie du und ich. Und ich finde das ganz toll, dass er sogar verraten werden musste vom Judas. Den ich küsse, das ist er. So normal war er. Wie jeder jüdische Mann mit 35. So, ganz normal. Auch in Nazareth, als er anfing, da seinen Dienst in Nazareth, seinen Vater kennen wir, seine Mutter kennen wir, seine Brüder kennen wir auch, aber Der war ganz normal. Der war nicht superheilig, der Herr Jesus Christus. Weißt du, wir stellen uns Jesus als superheilig und Maria als ewige Jungfrau. Das waren sie alles gar nicht. Wir brauchen nicht Evolution. Und Jesus hat es auch nicht nötig gehabt, dass er sich entwickelt, geistig und so weiter. Denn die ganze Evolution, und ich habe ganz klipp und klar über den Darwinismus gesagt, die Evolution wird nicht immer besser und am besten. Nein, die Evolution entwickelt sich negativ. Schau, die Arten sterben aus. Und die Menschheit entwickelt sich abwärts. Zum Antichristen geht's abwärts. Das Schiff sinkt und wir brauchen ein Rettungsboot. Und deshalb kam Jesus als Rettungsboot, um uns zu retten vor der Katastrophe. Und die Welt geht den Bach runter. Das verschlimmert sich alles. Die ganzen Probleme werden größer. Der Mensch kommt nicht mehr in der Lage, diese Probleme zu bearbeiten. So, deshalb warten die Juden bis heute den Messias, der die Streitigkeiten schlichtet und den Streit unter den Menschen beendet, den religiösen Zweifel beseitigt. Das ist er. Nein. Er war so unscheinbar, dass man ihn gar nicht erkannt hat. Man wird sein Geschrei auf der Straße nicht hören, heißt es einmal in der Bibel. Der wird nicht auf dem Marktplatz schreien, ich bin Christus. Und die Menschen nach der Auferstehung, und da begann ja das messianische Reich, haben nur die Gläubigen gesehen, nicht die Ungläubigen. Nicht die Ungläubigen. Lass uns ganz nüchtern und sachlich sein. Jesus ist nicht für die Ungläubigen da. Er hat nicht für die Welt gebetet. Johannes 17, wenn du das hohe priesterliche Gebet hörst, ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Jesus betet das nur für die Gläubigen, nicht für die Ungläubigen. Und wenn wir auch beten, wir sollen auch mehr nachdenken, für wen beten wir? Herr, heile den, Herr, berühre die. Für die ganze Welt und so weiter. Nein, wir sollen vielmehr für die Gläubigen beten, dass sie tapfer sind, dass sie durchhalten, dass das Evangelium läuft und unbegrenzt ist. Das sollte unser Auftrag sein. Unsere Prioritäten müssen ganz woanders liegen. Und deshalb sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann nach seiner Gerechtigkeit. Und dann erst wird euch alles andere zufallen. So, die Juden glauben, dass der Messias kommt. Er wird die Gesetze und die Rituale wieder herstellen, was in der Tora, also in den 5 Büchern Moses, enthalten sind und wieder einführen. Glaub doch nicht diesen Schwindel. Glaub noch nicht diesen Schwindel, dass er wieder den Tempel aufbauen wird, dass er wieder den Opferaltar aufbaut, dass er die Bundeslade nach Jerusalem wieder bringt. Nein, denn das ist alles hinfällig. Er ist das Opferlamm gewesen, das die Sünden dieser Welt getragen hat. Und da werden keine Lämmer mehr geschlachtet, wie vor Jesu Kreuzigung. Jesus hat sein Leben gegeben und der Vorhang zerriss im Tempel und wer im Heiligtum ist, der ist im Allerheiligsten. So einfach geht das. Der Messias, weißt du, den die Juden suchen, die glauben, er wird die Leute zusammenbringen aus der Diaspora, wo sie alle zerstreut worden sind. Glaub doch nicht. Am Pfingsttag, liest mal auf Apostelgeschichte 2, das sind Leute aus allen Herrenländern in Jerusalem, als der Heilige Geist ausgegossen sind. Wir hören alle unsere Muttersprache, da wo wir geboren sind. Und da hat sich schon erfüllt das prophetische Wort, dass er die erlöst, die Gläubigen aus allen Herrenländern sammelt. Da brauchst du nicht mehr warten, die große Sammlung der Juden. Martin Buber hat ein Jude eigentlich, hat selber ein Alttestamentler, also der wirklich sich mit der Bibel auskannte. Martin Buber sagt, die Juden sind mit Israel, Gründung des Staates Israel, mit dem falschen Bein in die Weltgeschichte gekommen. Ja, das ist ein Fakt. So, die Juden glauben immer noch, dass der Messias, wenn er kommt, die Juden sammelt aus und Israel die Heimat sein wird. Aber Gott hat das Volk zerstreut unter alle Nationen, alle Völker und so weiter. Und der Tempel in Jerusalem wird nicht gebaut. Es gibt dumme Christen und dumme Zionisten, die wollen den Tempel mit aller Gewalt aufbauen. Vor Jahren gab es einen Idioten, der wollte da den Tempel, den Tempel dort oben, den Moslem-Tempel sprengen, damit endlich mal der Tempel gebaut werden kann. Aber du siehst, es wird vielleicht solche Verrückte geben und die werden den Krieg anzetteln mit dem Islam durchaus. Muslime glauben auch. Die glauben auch an, dass der 12. Imam, der Imam Mahdi kommt. Der 12. Nachfolger von Mohammed. Und so weiter. Und er wird den Islam zur Weltherrschaft bringen. Nun, deshalb arbeiten auch viele Moslems daran, dass Islam muss zur Weltherrschaft kommen. Die glauben buchstäblich. Moslems, weltweit. Deshalb werden auch in unserem Land Moscheen eingeweiht. am laufenden Band von den Türken unterstützt. Dieser Glaube ist einfach islamische Tradition. Der 12. Imam kommt und wir müssen nachhelfen. Und deshalb ist auch diese ganzen Kämpfe Israel und die Araber, dass sie dem ein bisschen nachhelfen, so wie der Judas Ischariot Jesus nachhelfen wollte, dass endlich mal ein bisschen was ins Rollen kommt. Die Endzeit beginnt, aber der Schuss wird nach hinten gehen. Aber angenommen, der Messias käme heute, was glaubst du, wo er hingehen würde? Zu wem er hingehen würde? Was soll er machen? Alle drei Religionen beanspruchen Jesus oder den Messias. Die Juden, die Moslems, die Christen, wo wird er hingehen? Und dann noch viele andere Splittergruppen. Wir sind die reine Gemeinde. Wir sind die wahren Christen. Glaub doch nicht, dass der Messias zu dir kommt oder die Jehovas Zeugen glauben, sie sind die 144.000. Mittlerweile sind sie mehr als 144.000. Also jetzt haben sie ja schon angefangen zu predigen, viele die Jehovas Zeugen bleiben auf dieser Erde und nur 144.000 werden entrückt. Also, oder da gibt es die Neuapostolische, die glauben, dass wenn der damals dieser Bischof, der Stammapostel, wenn der stirbt und bevor er stirbt, wird der Messias kommen. Und auch solche Idioten, Entschuldigung, aber das sind alles Verrückte, die glauben. Und in den 60er Jahren ist der Bischof, dieser Stammapostel, gestorben. Da ist für die Neuapostolischen die Welt zusammengebrochen. Und denn er hat ja verkündigt, selbst wenn das Flugzeug abstürzt und bevor das Flugzeug die Erde erreicht, ist der Herr gekommen. Von wegen, der Herr ist bis heute noch nicht gekommen. So, Johannes der Täufer lässt Jesus fragen, bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Und die Frage ist wichtig, auch für uns. Herr, bist du es? Weißt du, ich muss das immer wieder sagen, ich habe eine große Lektion gelernt in Stuttgart. Irgendwo habe ich so freudiges Herz gehabt und war so voller Pep und voller Lob und voller Dank und voller Herrlichkeit. Ich schreibe da Plakate, Jesus kommt bald wieder. Und dann habe ich mit meiner Jugendgruppe die ganze Stadt in Stuttgart zugeklebt. Gerade überall, da sogar morgens der Nachrichtensprecher sagte, was ich weiß nicht, was heute in Stuttgart los war. Wir können nicht einmal mehr geradeaus gucken und über die Ampel gehen, ohne zu lesen, Jesus kommt wieder, was die Leute sich dabei gedacht haben. Oh, ich habe gesagt, Halleluja, guck mal, sogar die nehmen das jetzt wahr. Ich war so glücklich. Aber dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen. Weißt du, was der Heilige Geist zu mir gesagt hat? Jesus ist schon gekommen. In Bethlehem. Und Jesus ist gegenwärtig in seiner Gemeinde, wo zwei oder drei zusammenkommen. Und Jesus kommt bald wieder. Das ist für die Gläubigen eine Seelsorge. Mach dich bereit. Leb nicht schlampig. Leb nicht gleichgültig. Leb nicht in Sünde. Jesus kommt bald wieder, dass du bereit bist, bevor die Tür zur Arche zugeht. Und für die Entrückung und so weiter. Mach dich bereit. Also ist ein seelsorgliches Thema. Jesus kommt bald wieder. Von wegen, die Welt muss nur erfahren, Jesus ist bereits gekommen. Er ist Mensch geworden. Er ist in Bethlehem geboren. Und die Frage ist wichtig. Bist du oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du der richtige Messias, der richtige Heiland, der richtige Erlöser? Bist du unser Helfer? Ha? Bist du's? Und Jesus sagt, es werden viele falsche Messias kommen. Viele, die sagen, ich bin's. Ich bin's. Und sie werden alles beanspruchen. Sie werden total die Leute vereinnahmen. Und der Antichrist wird der letzte Messias sein, der ja die Juden nach Palästina bringt, den Tempel aufbaut und vieles andere mehr. Und die Leute werden begeistert sein, der Herr kommt bald. Liebe Petrus war mal bei mir in der Gemeinde und hat mir Folgendes erzählt so nebenbei. Sagt, weißt du, ich war als junger Pastor in der größten Gemeinde in Stockholm, von der Philadelphia-Gemeinde, ein Baptistenpastor. Und damals Israel ist als Staat gegründet worden in den 50er Jahren und da war es nur ganz groß. Jetzt siehst du Zeichen, Israel ist ein Zeichen an der Weltenuhr Gottes, von wegen. Ein Freimaurerwerk, mehr nicht. Und dann hat er ganz groß draufgeschrieben, Jesus kommt bald wieder, eine Konferenz von sämtlichen Pastoren aus Europa eingeladen. Und die haben gepredigt und er sagte, wir haben gepredigt und waren so brennend, der Herr kommt bald, der Herr kommt bald, der Herr kommt bald. Und dann steht ein junger Bruder auf, geht nach vorne und sagt, Geschwister, ich muss etwas sagen. Der Heilige Geist spricht zu mir, der Herr kommt nicht so bald. Dann sagte der liebe Petrus, ich wäre am liebsten hochgesprungen und den von der Kanzel runtergeholt. Aber dann habe ich gesagt, sag, warum kommt er nicht so bald? Dann sagte er, in meiner Bibel steht, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. wo keiner mehr redet, wo keiner ihn erwartet, wo keiner bereit ist. Er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und dann hat er nachgedacht. Und als er bei mir war, hat er gesagt, bis heute ist Jesus noch nicht gekommen. Tut mir leid. Er ist noch nicht gekommen. Es werden falsche Messias kommen. Und Israel hat nur Juden, 21 falsche Messias, also die so großen Wirbel aufgebracht haben. Ich denke nur Bar Kochba. Der hat das Unglück Israels voll vollendet, die Zerstörung Israels. Masada war ein Werk der Juden, die haben geglaubt, der Herr kommt bald. Und sie haben sich verschanzt in Masada und dachten, die überleben. Nein, die haben sich gerade selbst umgebracht. Du kennst ja diese Geschichte, kannst ja nachlesen. Und damit hörte der Staat Israel, das Volk Israel auf zu existieren. Und der Grund war Bar Kochba, dieser Messias. Das sah so aus, als wenn das Reich Gottes jetzt hier auf Erden aufgerichtet werden würde. Die Geschichte, das Volk Israel war nur für einen einzigen Zweck da. Den Weg vorbereiten für Jesus. Dass Jesus geboren werden kann in dieser Welt. Über Abraham, über David, über Moses, über das Gesetz und so weiter. Dass der Platz für ihn, die Plattform vorbereitet wird. Und sie haben das erfüllt. Ohne dass sie groß dabei, was sie gedacht haben. Jesus war da und wir müssen nicht auf einen anderen warten. Jesus erfüllte wirklich alle messianischen Verheißungen. Die Bibel sagt, er wird geboren werden in Bethlehem. Er wird geboren von einer Jungfrau. Der Prophet Jesaja weissagt von einer Jungfrau. Und dann werden Weise kommen und Könige werden ihn anbeten. Das ist alles passiert. Und sein Grab wird er bei vornehmen Leuten finden. Am Grab von Josef von Arimathäa. Verstehst? Und lies mal Jesaja 53, man hat ihn verachtet, man hat ihn gekreuzigt, er war der Unwerteste, aber wir sind in seine Wunden geheilt. All diese Bibelstellen sprechen über den Messias und über Jesus Christus. Die Bibel ist voll mit dem Begriff Messias, der Gesalbte. Und da gibt es so viele verschiedene Hinweise, die Erzväter haben darüber gesprochen und so weiter, der Heiland, der Erlöser kommt, sogar die Engel haben verkündigt, dass der Messias kommt. Die Weisen kamen von fernen Osten und sie haben seinen Stern gesehen. Zarathustra lang vor Buddha und lang vor Biliam, der hat eine Weisung gehabt, ich sehe einen Stern in Jakob. Biliam weissagt davon, ein Stern von Jakob. Und dieser Stern von Jakob war dieser Stern von Bethlehem. Und der Himmel hat bezeugt, der Messias, der Heiland ist da. Deshalb sind die Weisen oder Könige oder was es auch immer waren, gekommen. Sie kamen, wo ist der neugeborene König der Juden? Und sie haben durch diese ganze Konstellation, durch die ganze Deutung, was sie da gehabt haben, sie haben sich zusammengereimt. Also es muss in Judäa sein, der König, der geboren wird, dieser Messias. Und in den Tagen Jesu, wo er geboren war, da war groß diese Messias-Hoffnung. Denn Römer haben die ganzen Völker unterdrückt und die sehnten sich nach Befreiung. Die ganzen Völker ringsherum, ums Mittelmeer. So, der Messias, eine Zeit wird anbrechen, aber leider, das, was Jesus gewirkt hat, ist nicht so angebrochen, wie wir gedacht haben. Weißt du, die Menschen haben eine falsche Vorstellung von Gottes Wirken. Die haben eine Vorstellung, so muss der Heiland wirken. Auch wir, wenn wir beten, wir haben auch immer so Vorstellung, so muss der liebe Gott handeln. Gar nicht an. Der handelt ganz anders. Sehr unscheinbar. Im Stall von Bethlehem wird er geboren. Und du Bethlehem in Ephrata, die kleinste unter den Städten, aus dir soll der Messias kommen. Und als die Weisen nach Jerusalem kamen, da haben sie schwarz auf weiß gehabt, was der Prophet Micha geweissagt hat. Aber sie sind nicht hingegangen. So, man stellt sich ein Zeitalter des Friedens vor. Damals, wie heute, immer wieder, das Reich Gottes ist nicht da. Jesus lehrt uns zu beten, dein Reich komme. Also mit Jesus ist das Reich Gottes hier auf Erden nicht angebrochen. In aller Liebe. Da herrscht noch so viel Ungerechtigkeit, noch so viel Disharmonie. Die messianische Zeit, wovon der Prophet Micha redet, dass man die Flugscharen zu Schwertern macht, das ist noch nicht da. Von der Abrüstung ist noch gar keine Rede. Im Gegenteil, die rüsten weiter auf. Es wird noch schlimmer in dieser Welt. Selbst in der Tierwelt, Jesaja 11, Vers 6, wo der Wolf neben dem Lamm spielt oder der Löwe und liegen, das ist nicht da. Im Gegenteil, so viel Feindschaft unter den Menschen, Hass aufeinander. Und das betrifft nicht nur das jüdische Volk, sondern die ganze Welt. Es wird eine wenn der Messias sein Reich aufrichten wird, es wird weltweiten Frieden geben. Das sagt uns die Bibel. Und dieser Friede ist nicht, wie die Welt uns gibt. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt und meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt ihn gibt. Wie die Politiker es ausarbeiten, aushandeln, abrüsten, im Gegenteil. Vergiss es. Bist du es oder sollen wir auf jemand anders warten? Ist das schon Wirklichkeit? Johannes der Täufer fragt sich. Haben sie bisher sich getäuscht? Wir dachten, er wird das Reich Israel aufrichten und jetzt ist er noch gekreuzigt. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was in diesen Tagen in Jerusalem passiert ist? Auf der Welt herrscht noch nicht der Friede. Auf der Welt herrscht noch nicht das Wohlgefallen Gottes. Es ist noch nicht zu allen durchgedrungen. Von dem die Engel gesagt haben und Friede bei den Menschen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht und was die Hirten gehört haben, das ist noch nicht so weit. Orthodoxe Juden glauben, das wird erst dann sein, wenn der Tempel steht, wenn der Opferkult wieder da ist. Brauchen wir diesen Messias, der von den Zionisten angeführt wird und neue Weltordnung bringt? Wir sehen, was jetzt aus der ganzen neuen Weltordnung, aus der Globalisierung geworden ist. Jetzt mit dem Trump bricht alles auseinander. Und die Menschen denken, das passiert. Wir haben einen Messias und die Römer und die Juden haben den als Messias angebeten und verherrlicht einen Julius den Abtrünnigen oder ja, nach dem Konstantin kam ein römischer Kaiser und der wollte den lieben Gott aus Lügen strafen. Der hat gelogen, weil Jesus sagt, da wird kein Stein auf den anderen stehen von diesem Tempel. Und er als römischer Kaiser hat ja Allmacht und Vollmacht gehabt. Er hat befohlen, alle Juden sollen nach Israel gehen und hat Geld gegeben aus seiner Staatskasse, dass sie den Tempel endlich mal aufbauen. Und die Juden haben geglaubt, die Zeit des Messias kommt. Das war ein paar hundert Jahre nach Christus. Von wegen. Die Wende kam wieder und es wurde nichts mehr gemacht von dem allem. Verstehst du? Die konnten ihr Werk nicht ausführen. Was Jesus sagt, das stimmt. Da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Und ihr Haus wird für immer, für ewig wüst gelassen werden. Als er diesen Feigenbaum da verfluchte. Kennst du diese Geschichte? Also von wegen, dass dieser Opferkult wieder auflebt. Für was braucht man einen Opferkult? Wir haben ja ein Opfer. Wir haben einen Priester. Wir haben einen hohen Priester sogar. Und so weiter. Wir brauchen all diese Dinge nicht. Wem soll das alles nur nützen? Ist der Opferkult überholt? Und ich sage, ja, der ist überholt. Der dient niemand mehr, außer wir tun dann die armen Schäfchen leid. Verstehst du? Und Flavius schreibt in seinem Buch, dass an manchen Tagen, an Versöhnungstagen, bis zu 54.000 Lämmer getötet worden sind. Der ganze Kidrontal stank nach Blut, nach Leichengeruch und so weiter. Verstehst du? Muss das wieder sein? Die armen Tierchen, dass sie geschlachtet werden? Das ist vorbei. Jesus hat ein für alle Mal ein Opfer gebracht. Und das ist für immer, für alle Ewigkeit. Die messianische Zeit ist bereits da. Jesus ist unser Heiland, unser Christus, unser Erlöser. Ja, wer hat ihn gesalbt? Das soll ich dir sagen, wer ihn gesalbt hat? Nicht der hohe Priester, sondern Maria Magdalena. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und deshalb heißt Jesus, seitdem vorher heißt es nicht, dass er Christus ist, der Gesalbte. Erst nachdem die Maria Magdalena ihn gesalbt hatte, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat ihr Öl, was sie gespart hat, als Altersversorgung verwendet, um seine Füße zu salben. Und dann sagt Jesus, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und genau dort ist der Messias zu suchen. Wem viel vergeben ist. Nicht bei den Pharisäern, oder bei diesem Pharisäer Simon, oder bei dem Judas Ischariot, nein, dem viel vergeben ist, der weiß, ich bin nicht mehr Kind dieser Welt, nicht mehr Kind dieses Systems, ich bin Bürger einer anderen Welt. Die messianische Zeit ist total was anderes. Da wird Friede sein, und diese Frau hat Frieden gehabt, sie benässte seine Füße mit ihren Tränen und mit ihrem Haar trocknete sie mit ihrem Leben, sie unterschrieb mit ihrem Leben, er ist mein Heiland, mein Erlöser, mein Friede. Die Welt braucht diesen Frieden. Und Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt gibt. Hat Jesus wirklich Frieden für diese Welt gebracht? Und ich sage doch, auch wenn es nachher die Kriege weitergingen, noch viel schreckliche Kriege kamen, in den letzten Jahrhundert Weltkriege gab es sogar, verstehst du? Und alle Kriege sind durchweg religiöse Kriege, die ganzen Kreuzzüge, alles sind religiöse Kriege. Die Welt ist durcheinander, aber Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Was die Welt euch nicht geben kann oder auch nicht nehmen kann. Die ganzen Kreuzzüge waren also durchweg Religionskriege und Glaubenskriege. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Deshalb, du musst einiges umdenken, wenn du an die messianische Zeit glauben möchtest und den Messias anerkennen möchtest und sagen möchtest, Jesus Christus, Jesus der Messias, Jesus der Heiland der Welt. Und da musst du ein bisschen umdenken. Das Reich Gottes ist hier bereits in meinem Herzen, im Inneren, im Geist. Das Reich Gottes entsteht im Geist. Jesus hat das Alte Testament erfüllt, die Gesetze erfüllt, die Tora erfüllt und so weiter. Es ist vollendet. Bist du es, auf den wir warten sollen? Oder ist noch jemand anders? Wird noch jemand anders kommen? Und Jesus sagt, ist es gut, dass ich weggehe? Wenn ich weggehe, nicht weggehe, kann der andere nicht kommen. Der andere, der Tröster, der Heilige Geist, der Beistand, dieser Parakletos, der kann nicht kommen. Und Jesus hat doch vorne weggesagt, bevor all diese Dinge geschehen, bevor die große Wende kommt, zuerst muss der große Abfall kommen. Viele Christen glauben, die Erweckung kommt. Oh, die Erweckung kommt. Die ganze Welt wird gläubig werden. Von wegen, der große Abfall wird kommen. Und was wir erleben, auch hier, nur noch 16% in Berlin gehören zu einer Kirche an, katholisch-evangelisch. 16%. Die anderen sind alles Atheisten. Auch durch Ostdeutschland. Ja, so, das ist der Glaube. Und der Glaube nimmt mehr und mehr ab. Kirchen werden verkauft. Es fehlt nur noch, dass Kirchen zu Moscheen umgewandelt werden. Das wird auch noch kommen. Die Juden glauben, dass bevor der Messias kommt, die ganze Welt, ja, gerettet wird. Und dieser Messias wird es retten. Dass zuerst große Dinge passieren werden. Und das erwarten auch viele Christen. Eine Erweckung, eine Erneuerung, der neue Mensch. Nein, Jesus spricht von Katastrophen, von schrecklichen Leiden, von Ungerechtigkeit, von Lieblosigkeit und dass die wahren Gläubigen unterdrückt werden, dass Friede von der Erde genommen werden wird. Das hat Jesus vorausgesagt, als Messias, als Heiland. Und nur er kann die Menschen retten, indem der Mensch von innen her verändert wird. Das ist die einzige Veränderung, die diese Welt braucht. Siehe, dein König kommt. So heißt es in der Adventbotschaft. Siehe, dein König kommt, ein Gerechter und ein Helfer. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Das ist es. Und weißt du, wo der Herr kommt? Zu dir und zu mir. Siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an und so jemand die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen. Und zu dem werden wir kommen und mit dem werden wir das Mahl halten. Weißt du, macht hoch die Tür. Das goldene Tor. Dein Herz ist das goldene Tor. Dein Herz. Siehe, dein König kommt. Als Jesus kam, war eine große Sehnsucht nach Erlösung. Und auch in uns steckt eine große Sehnsucht nach Erlösung. Wann kommst du, Herr? Wie lange noch? Ich habe eine liebe Schwester aus Wiesbaden, die schreibt mir, die ist 83 Jahre alt, als Bruder Matthäus, kannst du mir sagen, wann der Herr kommt? Oh, sie hat Gehirntumor, sie will sich nicht operieren lassen. Und sie sagt, weißt du, ich möchte erlöst werden, ich warte auf den Herrn. Und ich habe gesagt, weißt du, wir werden alle sterben. Da geht für uns die Welt zu Ende. Da ist die Welt zu Ende, da hört alles Schreckliche auf. Und wir wachen in einer neuen Welt. Ja, aber ich möchte nicht sterben. Ich möchte dem Herrn begegnet und überkleidet werden. Wer möchte das nicht? Wer möchte das nicht? Überkleidet werden, verstehst du? Entrückt werden. Und bei Jesus sagt, ein anderer Tröster wird kommen. Und mit dem Heiligen Geist begann das messianische Zeitalter. Durch den Heiligen Geist entsteht eine ganz andere Gesellschaft. Und weißt du wie? Die ersten Christen, sie waren ein Herz und eine Seele. Und sie hatten alles gemeinsam. Und sie kamen täglich zusammen. Täglich erbauten sie sich. Du siehst, durch den Heiligen Geist. Und sie waren ein Herz und eine Seele. Das kann passieren. Das muss nicht hier auf dieser Welt, aber das kann auf dieser Welt auch passieren. Das ist in Jerusalem damals passiert. Bis so Rechthaberei kam, bis einer besser dünkte als der andere, bis einer heiliger war und frömmer war und religiöser war wie der andere. Und ja, die kriegen mehr Suppe im Teller. Da sind mehr Fleischklößlein drin. Verstehst du? Und wir kriegen nicht so viel. Und bis man sich benachteiligt vorkommt oder bis man übervorteilt die Leute. Weißt du, wenn das kommt, das passiert in besten christlichen Kreisen, auch bei den Jüngern. Und deshalb, ich warte nicht auf das Reich Gottes hier auf dieser Erde. Mein Reich ist im Himmel. Mein Name steht im Buch des Lebens und das Buch des Lebens ist im Himmel. Mein Standesamt, mein Stammbuch und so weiter ist drüben. Und deshalb sagt der Herr, wir sollen besorgt sein, dass unser Name dort immer noch steht und es nicht gelöscht worden ist. Durch den Heiligen Geist ist eine bessere Gesellschaft entstanden und ich erlebe es immer wieder, dass Christen erneuert werden, dass sie sich einander vertragen und auch die lieben, die unsympathisch sind. Und es ist auch wichtig, dass wir auch die lieben, die uns unsympathisch sind. Und ich sage dir, wir haben eine ganze Menge von Leuten, die unsympathisch sind. Aber du wirst am Loch der Otter spielen oder wirst der Löwe wird Gras fressen wie das Lamm. Das ist, also wir werden eins sein durch den Heiligen Geist. Es gibt eine andere Einheit als die Ökumene, als die Allianz, diese christlichen Kreisen. Und ich meine nicht die Versicherung. So, die ganzen christlichen Kreisen, weißt du, wo sie ja dann alle eins sind? Nein, wir sind eins durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, durch den Vater im Himmel. Wir haben den gleichen Vater. Und wenn du den gleichen Vater hast, gehörst du auch zu der gleichen Familie. Und deshalb, da bist du nicht mehr evangelisch, katholisch, pfingstlerisch oder baptistisch oder methodistisch oder weiß ich sonst noch was. Wir sind eins durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind ein anderes Volk. Und über Nacht und in der Bibel steht, und es wird das Volk Gottes, dieses, was die Juden sagen, in der messianischen Zeit, über Nacht wird ein Volk entstehen. Die Gemeinde Jesus am Pfingsttag über Nacht entstanden. Petrus trat auf und predigte, ihr habt diesen Jesus gekreuzigt und Gott hat ihn auferweckt. Und dann fragten die Brüder Menschen, die aus allen Herren Ländern gekommen sind nach Israel zum Hall- und Jubeljahr, was ganz toll ist, ich werde darüber am Sonntag sprechen und Gott will dich segnen, weißt du, dieses Jubeljahr, da wird alles erlassen, bei diesem Jubeljahr, da, weißt du, wenn du Schulden gemacht hast, werden deine Schulden erlassen, du kommst in dein Eigentum, in dein Erbe, du bist, wenn du Sklave warst, wirst du freigelassen, dieses Jubeljahr, das war gerade in diesem Jahr, als Jesus starb, das war ein Jubeljahr, der Tempel war eingeweiht, da war alles schon da, was die Juden erwartet haben. Der Priester will sein Opfer bringen, natürlich im falschen Kalender, weil der Kalender schon bei Salomo geändert worden ist. Nur als Beispiel, denn Jesus sagt, ich gehe nach Jerusalem und ich gehe zum Passafest, nicht nach dem jüdischen Kalender, nach dem Priesterkalender. Also da war alles so viel durcheinander. Und in dieser Zeit des Durcheinanders kam Jesus, hat sein Opfer gebracht und jetzt ist die Zeit angebrochen. Und diese Leute aus allen Herren Ländern tun Buße, lassen sich taufen, 3000 an einem einzigen Tag. Die haben Hochkonjunktur gehabt beim Taufen, dass sie so viel Wasser hatten überhaupt. Diese messianische Zeit. Und der Prophet sagt hier, es geschieht nicht durch Heer oder nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Das ist wie das Reich Gottes kommt, durch meinen Geist. Die Messias-Erwartung im Orient war damals so groß, die Völker erwarteten den Messias. Und das sehen wir von den Weisen, die aus dem Morgenland kamen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Die haben dort erwartet. Wir haben seinen Stern gesehen. Und es ist interessant, sie kamen bis nach Jerusalem. Und da heißt es, und der Stern löschte sich auf. Oder löste sich auf, verschwand. Sie sahen den Stern nicht mehr. Und dann haben sie das Wort gehabt, nachgeforscht, wo er geboren werden sollte. Und als sie wieder Jerusalem verließen, haben sie den Stern wiedergesehen. Sie waren hoch erfreut. Warum? Weil Gott mit Jerusalem nicht mehr mitgespielt hat und nicht mehr mitgemacht hat. Und sie waren hoch erfreut, als sie den Stern gesehen haben. Und sie folgten dem Stern und sie fanden das Kind und die Mutter. Könige bringen Geschenke, so stand es im Alten Testament. Und genau das passierte. Jesaja, Psalm 72, Vers 10. Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige aus Saba und Seba sollen Gaben bringen. Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker sollen ihm dienen. Genau das passierte. Herodes kam nicht, die Juden kamen auch nicht. Aber Könige von fremden Ländern, Heiden kamen und sie beteten ihn an. Und sie taten ihre Schätze auf Weihrauch, Myrrhe und Gold. Herodes schenkte den Königen oder den Weisen große Aufmerksamkeit. Da sehen wir aber, dass er dorthin gegangen wäre. Der wäre ganz mit ganz anderen Gedanken hingegangen, diesen Jungen zu ermorden. Die Schriftgelehrten wussten ganz genau. Und sie kannten die Verheißungen. Und wenn sie genau, und ich kann es sagen, wenn sie die Bibel aufmerksam gelesen hätten, sie hätten genau das Jahr gewusst, wann Jesus geboren werden soll. Denn diese messianische Verheißung durch den Propheten Daniel wurde geweissagt. 69 Wochen, die 70. Woche wird sein, die Woche, wo der Messias getötet wird. 70 mal 50, das ist genau die Zeit gewesen von dem Bau, wo das Gesetz ausgeht und dann Kaiser oder Kyros und Darius und so weiter, wo das Gesetz ausgeht, dass der Tempel wieder aufgebaut werden sollte. 70 Wochen. Und dann wird der Messias kommen. Die hätten genau ausrechnen können, denn durch den Propheten Daniel war das alles vorausgesagt. Die Propheten haben vorausgesagt, und Gott tut nichts, ohne vorher zu sagen. Gott tut nichts. So. Sie hätten das genau gewusst. Und Micha sagt, und du Bethlehem, Micha 5, Vers 1, und du Bethlehem in Ephrata, du bist klein unter den Städten in Juda. Aus dir soll kommen, der in Israel Herr sein und dessen Ausgang von Ewigkeit ist. Dieser Ausgang ist von Ewigkeit in Ewigkeit. Für alle Ewigkeit. So, sie konnten den Geburtsort und die Geburtszeit genau feststellen, wann der Messias geboren wird. Aber sie haben sich nicht aufgemacht. So, auch später, nachdem Jesus schon da war und gewesen ist, ein jüdischer Rabbiner, ein Gelehrter, Maimonides, behauptete, der Messias, wenn er kommt, wird auftreten, das Königtum Davids in Vollmacht wiederherstellen. Und die warten immer noch, obwohl Jesus schon längst da war. Dieser Maimonides behauptete, er wird das Heiligtum wiederherstellen. Weißt du, ihre Propheten sprechen immer, er wird das Heiligtum wiederherstellen, er wird die Versprengten Israel sammeln, er wird alle Rechtssatzungen, die Tora und so weiter wieder zur Geltung bringen. Aber nichts von dem. Sogar dieser Maimonides, dieser Rabbiner, eigentlich ein sehr guter Rabbiner, er hat den Messias erwartet aus dem Geschlecht David. Er wird Kriege führen gegen die Heiden und die Gottlosen. Er wird die Tora wieder unter das Volk bringen. Wobei er selber ist einem falschen Messias aufgesessen und hat den proklamiert. Er dachte, das ist er. Das ist er. 21 falsche Messiasse waren im Judentum bisher. Religiöse Scharlatane. Wer Jesus ablehnt, der bekommt einen falschen Messias. Der bekommt einen Teufel. Einen Dämon. Oder was auch immer ist. Und auch wir. Wenn wir Jesus ablehnen, kriegen wir Dämonen. Da kommen Leute wie Darwin, wie Karl Marx, ein politischer Messias. Wie viel Blut und Tränen hat er mit seiner Heilsbotschaft vergossen und angerichtet? Mit dem Kapital, verstehst du, und diese ganzen positiven Entwicklungen. Wie viel Unheil wurde durch den Kommunismus, Atheismus in diese Welt gebracht? Und Darwin mit seiner Rassenlehre, der Stärkere setzt sich durch. Von wegen, der Schwache setzt sich durch bei Gott. Das, was nichts ist, setzt sich bei Gott durch. Nicht der Starke, was der Darwin uns gelehrt hat. Und weißt du, und das war nämlich der Vorbereiter für Adolf Hitler. Darwin war der Vorbereiter für Adolf Hitler. Der Starke, der Reine, der Gute, der Vollkommene und so weiter. Und das geht in diese gleiche messianische Erwartung. Denn Hitler sprach auch von einem tausendjährigen Reich, der nur 12 Jahre gedauert hat. Nur nebenbei. Aber du siehst, die sind so vergiftet gewesen. Der Mensch ohne Gott ist so vergiftet. Er erwartet Heil von einem Menschen, ruft und schreit Heil, Heil, Heil. Falsche Messiasse hat die Deutschen in die Irre geführt, hat die Juden in die Irre geführt und führt immer jeden Einzelnen, der nicht an Jesus Christus glaubt, in die Irre. Sie meinen, führt es zu einem Trugschluss, diese falsche Messias-Erwartungen. Jesus sagte, von dem Tempel, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Die waren entsetzt, Jesus, und sowas sagst du frei weg. Er sprach, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus zog nach Jerusalem ein, weint über Jerusalem und sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich euch versammeln und ihr habt es nicht gewollt. Die Juden wussten sehr viel über Jesus, denn sie waren dabei am Jordan, als Johannes der Täufer Jesus taufte und dann die Stimme vom Himmel erklang, das ist mein Sohn, den soll ich hören. Und das hat sich ganz schnell rumgesprochen. Das ist mein Sohn, den soll ich hören. Irgendjemand hat es gehört. Und schon ist die Nachricht verbreitet. Mundfunk hat damals noch sehr gut funktioniert. Der Teufel führte Jesus auf die Tempelsinne, versuchte ihn auf der Tempelsinne, Matthäus 4, Vers 5, spring runter und die werden an dich glauben, die werden sehen, zieh eine Show ab. Aber Jesus hat nichts gemacht. Er hätte es mit links machen können und den Leuten beweisen können oder vom Kreuz herabsteigen, hat nichts gemacht. Was hat Jesus gemacht? Kommt als ein armes Kind, irgendwo im Stall wird er geboren, wächst in Nazareth auf, in einem verrufenen Ort. Was soll Gutes aus Nazareth kommen? Verstehst du, wo die Leute die Nase rümpfen? Jesus sollte diese Erwartung Gottes erfüllen, nach dem Maß Gottes, wie Gott es will. In Niedrigkeit kam er. Nicht auf dem Elefanten, sondern wie zog Jesus nach Jerusalem ein? Nicht auf dem Kamel, auf einen Esel. Auf einen Esel. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Weißt du, er ließ sich schlagen, verspotten und so weiter, sich ans Kreuz nageln. Und sollen wir auf dich warten? Oder sollen wir, bist du es, oder sollen wir auf jemand anders warten? Aber schau, was interessant ist, kurz bevor Jesus starb, als Jesus sagte, wie sein Weg enden wird, hat er zu Petrus gesagt, haltet ihr von mir, was bin ich denn? Und dann sagt Petrus, voll Heiligen Geist, und genau das ist, was zu einem Messias-Glauben einen führt. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann heißt es, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Du siehst, uns muss der Geist des Vaters offenbaren, dass er der Messias ist. Sonst wartest du noch auf irgendeinen Guru, auf irgendeinen Propheten, auf irgendeinen Rabbi, auf irgendeinen Messias, so wie die Juden, wie die Buddhisten auf einen Krishna oder wie die Moslems auf irgendeinen 12. Imam. Das. Die Welt ist voller Erwartung. Weißt du, und Jesus kam im Geist unter der Kraft Elias und er war vom Geist Gottes angekündigt. Und sogar Johannes, bevor er geboren wird, als die Mutter Maria zu der Elisabeth kommt, und der Vater war ja hoher Priester, der am Altar diente, er hätte es wissen sollen, da bewegt sich das Baby im Bauch der Elisabeth und springt vor Freude, als die Maria die Elisabeth besucht. Johannes war schon im Mutterleib berufen und im Mutterleib erfüllt vom Heiligen Geist, aber das hat ihr gar nicht gejuckt. Obwohl Gott beim Zacharias ganz klipp und klar angekündigt hat, der Johannes, dein Sohn, der soll Johannes heißen, der wird ein Wegbereiter für den Messias werden. Aber nichts. Leute haben nicht ernst genommen. Aber es gab einige. Weißt du, und das Schöne dabei ist, es gibt immer wieder die auf das Reich Gottes warten. Und zwar ganz anders. Ein Simeon, eine Hanna, als an die Tür aufgeht und als die junge Frau und der Mann, der Josef, reinkommen mit dem Baby, plötzlich springt der Heilige Geist auf diesen Simeon rüber und sagt, jetzt kann ich heimgehen, denn meine Augen haben den Messias gesehen, den Heiland der Welt. Jetzt haben meine Augen den Messias gesehen, auf den er gewartet. Also die haben gewusst, die haben gespürt. Schon in diesem kleinen Burschen, diesem kleinen Knaben, steckt der Heiland der Welt. Juden glauben, dass wenn der Messias kommt, der Tempel wieder hergestellt wird. Aber von Jesus heißt es, und er ging weg von Jerusalem. Er ging weg von Jerusalem. Jesus ging weg von Jerusalem. Weißt du, er ging weg, er ging auf den Ölberg und dann wurde aufgenommen in die Herrlichkeit Gottes. Von Ölberg geht man in das messianische, endzeitliche Reich, da wo die Erwartung ist, und das haben die Juden erwartet und Jesus ist weggegangen und sitzt zu Rechten der Majestät Gottes. Jesus erfüllte die messianischen Erwartungen und zwar voll und ganz. Wenn ich so die Geschichte lese, also die ist so voll vom Einzug in Jerusalem, eine Demonstration der Kraft, aus dem Mund der Unmündigen hat er sein Lob zu bereiten. Heiland, Heiland, Heiland. Und dann haben die Priester gesagt, ja, sag doch, die sollen schweigen. Aber nein, aus dem Mund der Unmündigen hat er sein Lob zu bereiten. Die Leute haben keine Truppen aufgestellt, keine Trompeten geblasen, keine roten Teppiche ausgerollt. Aber die Leute haben ihre Kleider hingelegt, damit der Herr Jesus mit dem Esel einfach drüber hinweggehen kann. Da Einzug Jesu in Jerusalem war eine Demonstration des Messias. Wie heißt es in Zacharia 9, Vers 9? Tochter Sion, juble laut. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und heilbringend ist er, demütig, reitend auf einen Esel. Da hätte es bei ihnen zünden können und müssen. Auf den Füllen einer Eselin. Die Eselin ist das erste Tier, das erlöst worden ist, bevor die Menschen erlöst worden sind. Warum? Das Tier war angebunden und jeder konnte das Tier jetzt steinigen, denn das Tier hat irgendeinen Menschen getötet und einem Menschen Schaden zugefügt. Deshalb wurde das Tier hingegeben. Aber der Herr Jesus hat dieses Tier benutzt, auf den konnte er reiten, auch wenn es ein wildes Tier war, ein ungezügeltes Tier war. Ja, die Eselin hätte sterben müssen. Und dann heißt es weiter hier von dem Herrn Jesus, er beseitigt die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, die Kriegsbogen werden vernichtet. Er gebietet den Völkern Frieden, seine Herrschaft erstreckt sich von einem Meer zum anderen und so weiter, bis an die Enden der Erde, seine Herrschaft. Und wenn du heute Jesus anschaust, überall auf der Welt gibt es gläubige Menschen. Es gibt, die Gemeinde Jesus ist keine große Gemeinde. Glaubt doch nicht, dass er 700.000 Mitglieder da sind wie in Korea. Nein, ein Wissenschaftler, Gemeindeforscher hat einfach festgestellt, die Gemeinde Jesu besteht zu etwa 28 Leuten. Hier, da und da, dort ein Klacks und dort ein Klacks und dort ein Klacks und dort ein Klacks. So, dort ein paar Leutchen und dort ein paar Leutchen. Die Gemeinde Jesu ist nicht die große Masse. Einzelne, ein Rest, ein Überrest aus Israel. Verstehst du? Hier und da. Von Alaska bis Feuerland und von, was weiß ich, von bis zu den nach Vladivostok und überall wirst du Christen finden. Du wirst Christen finden. Und die Bibel ist eines der am meisten übersetzten Bücher und gelesenen Bücher. Ist verwirrend. Vom Euphrat bis an die Grenzen der Erde. Das Reich Gottes. Und überall. Die Gemeinde in China, hör mir gut zu, die Gemeinde Jesu in China wächst so viel, wie Deutschland Einwohner hat pro Jahr. 80 Millionen. Wachsen sie, die bekehren sich. Man kann ihnen verbieten, man kann sie köpfen, wie es damals unter Mao Zedong und Chuan An Lai war. Weißt du, aber die Gemeinde Jesu wächst. Wenn die Verfolgung da ist, das Reich Gottes wächst. Wir müssen keine Angst haben, dass wir untergehen. Nein, die Sache ist Jesus. Und weil es Jesus Sache ist, wird sie nicht untergehen. Er sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Bis heute. Weder die katholische Kirche konnte Jesus überwinden, die Gemeinde Jesu, mit ihren ganzen Irrlehren. Im Gegenteil. Überall gab es geistliche Aufbrüche. In der katholischen Kirche. Die Katholiken waren wenigstens ein bisschen schlau. Die haben gleich einen Orden verpasst. Franziskaner Orden, Benediktiner Orden und diesen Orden und diesen Orden. Aber bei Protestanten gab es genau das Gleiche. Erweckungen, Aufbrüche, da sind die ganzen Freikirchen auch entstanden. Und manche sind das nach Amerika ausgewandert und die haben dort weitergemacht. Oder nach Russland, die Mennoniten. Ja, das Reich Gottes geht nicht unter. Das Reich Gottes ist im Untergrund und das Reich Gottes war immer im Untergrund. Der Weg ist schmal. Und die Pforte ist eng und wenige sind, die den Weg finden. Jesus sitzt auf einem Esel. In einer Zeit, wo die Menschen um Macht und kämpfen und so weiter, kommt der Herr Jesus ganz demütig. Etwas Gewaltloses passiert, diese gewaltlose Revolution. Ich denke an Mahatma Gandhi, mir gefällt dieser Mann mit seiner gewaltlosen Revolution, verstehst du? Nicht groß mit Macht, sondern einfach, erschießt mich, wenn ihr wollt. Verstehst? Aber dieses Gewaltlose. Und da ist, was Jesus angezettelt hat, gewaltlos. Ohne mit Macht, mit Druck, mit Zwang. Entweder du nimmst an, und der Heilige Geist, wir bezeugen, und der Heilige Geist überzeugt den Menschen und zeigt ihm den Weg. Der Messias, das Reich Gottes mitten unter uns. Die meisten haben es noch gar nicht begriffen. Die denken, da muss man mit militärischer Macht kommen. Und dann die Römer vertreiben, die Sklaverei abschaffen. Siehe, dein König kommt. Halleluja. Mein König ist schon lange da. Und weißt du wo? Er regiert über mein Leben. Ich bin ein Bürger seines Reiches. Er regiert. Er braucht keinen Prachtbau. Er braucht keine hohen Mauer. Er braucht nicht einen großen Platz, wo er dann aufsehen kann. Der Herr ist da. Ja, in einer Katakombe, im Keller, am Dachboden oder wo auch immer ist. Du musst nicht das Große denken, das Reich Gottes ist was Großes. Die Menschen denken immer was Großes. Der Herr sagt, im Kleinen, im Kleinen, nicht groß, wie ein Samenkorn, das fällt in der Erde und das wächst und entsteht. Schau her, wie das nach und nach geht, wie das Reich Gottes sich entwickelt, an ganz kleinen Anfängen. Irgendjemand gibt ein Zeugnis, irgendjemand geht irgendwo hin, bekehrt jemand, tauft vielleicht auch jemand oder andere taufen nachher und es entwickelt sich weiter und weiter. Der Messias, der Herr Jesus Christus, der Gesalbte Gottes, der baut sein Reich. Und Jesus ist der Gesalbte, der Gesegnete Gottes. Und deshalb, wer sich an dem Gesegneten Gottes hält, der wird gesegnet und der bleibt gesegnet. Und wir müssen nicht nach irgendjemand warten. Herr, bist du es? Und der Heilige Geist hat dem Petrus so vom Wort, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann steht er da, wir glauben nicht, weil uns jemand was erzählt hat, was uns überzeugt hat, sondern wir sahen selber, wir haben gesehen, wir haben betastet, berührt, wir haben mit ihm gegessen, mit ihm geschlafen, mit ihm gekämpft, mit ihm, wir haben alles erlebt, durchlebt. Und das ist, wie wir das Reich Gottes verwirklichen, wir durchleben die Gnade Gottes. Der Tempel wurde zerstört und ich sag dir, das war so weise von Gott eingefädelt. Der Tempel, da bleibt kein Stein auf den anderen. Warum? Bevor der Tempel zerstört wurde, hat Gott was anderes gebracht. Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Euer Leib. Plötzlich, Gott wohnt nicht in Tempeln aus Stein, sondern Gott wohnt im Tempel aus Fleisch und Blut. Und das, was praktisch diese Ergänzung, wie das Reich Gottes kommt, plötzlich wird es verwandelt. Nicht mehr der Tempel in Jerusalem. Wann wirst du den Tempel aufrichten? Nein, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Die wirkliche Ankunft des Messias ist jetzt, denn des Menschensohn wird kommen mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke, wie damals diese Wolkensäule war, und sie werden sehen, wie er kommt. Und zwar, das war im Geist. Die Gegenwart Gottes erlebt. Und plötzlich sind zwei, drei Leute da, die lieben den Herrn und die verändern etwas. Die machen was draus. Die üben Liebe. Die bauen ein Krankenhaus. Die bauen eine Suppenküche. Die dienen mit den Gaben, die Gott ihnen gegeben hat. Und plötzlich verändern sie ihre Umgebung. Wir müssen nicht die Weltrevolution, sondern unseren Kiez, da wo wir sind. Das muss verändert werden. Und das wird durch unser Leben verändert. Wir werden Salz und Licht in unsere Umgebung. Und eine Stadt auf dem Berg kann nicht verborgen bleiben. Die wird gesehen. Siehe, dein König kommt, deine Erlösung, deine Hilfe, dein Retter, der ist gerecht. Er macht den Chaos, das ganze Durcheinander, die ganze Verwirrung ein Ende. Plötzlich kannst du die Dinge sehen. Ich werde in den nächsten Tagen auch darüber sprechen, über Vergebung. Weißt du, plötzlich kannst du den Leuten vergeben, denn dir ist so viel vergeben worden. Und Jesus hat die Schuld bezahlt. Es gibt keine Schuldigen mehr. Weder du noch die anderen, die dir was schulden würden. Verstehst du? Wir haben Vergebung. Und sein Kommen damals war die Wende der Weltgeschichte. Durch Jesus ist das Christentum erst Christentum geworden. Das, was Gott wirklich wollte. Diese gute Nachricht. Der Heiland ist da, euer Retter ist da. Jesus sagt zu der Samariterin, als die so andächtig, so religiös wird. Manche Leute sind religiös, obwohl sie in Sünde leben. Wie die Samariterin. 5 Männer hatte ich schon gehabt. Und so weiter. Was weiß ich, was sie alles getrieben hat. Und dann sagte, ja, ihr Juden sagt, man betet Gott hier an. Und wir sagen, als Samariter, Gott wird da angebetet. Wo wird Gott angebetet? Und Jesus sagt, weder noch. Gott wird im Geist und in der Wahrheit angebetet. Das Schlimmste ist nur, dass der Tempel nicht mehr da ist. Dass der Tempel zurzeit in Moslems Hände sind, der ganze Tempelberg, die Klagemauer einschließlich, alles ist ja unter der Gewalt der Moslems. Jetzt, was wollen die jetzt machen? Gott wird angebetet im Geist und in der Wahrheit. Überall, wo du hinkommst, Paulus sagt, ich will, dass die Männer heilige Hände aufheben an allen Orten und Gott loben und preisen und Schwestern genauso. Der Messias ist schon da, die Erwartungen sind erfüllt. Die Weisen haben das Kind gefunden und waren hoch erfreut. Bist du auch hoch erfreut? Weißt du, was das heißt? Wir gehen auf Weihnachten zu. Hey, ich möchte, dass du ein bisschen jubelst, hüpfst und tanzt und springst und jauchst. Sie kamen aus dem Morgenland, da wo die Sonne aufgeht, aber die hat nicht genug Licht. Erst als sie den Stern sahen, als sie den Heiland sahen, den kleinen Burschen dort sahen. Ich muss vorstellen, sie sahen in dem etwas, das ist der Messias. Wir haben seinen Stern gesehen. Gott hat mit Jesus etwas ganz Neues angefangen. Die Botschaft von diesem Stern ist eigentlich für uns eine große Botschaft. Wir sollten nicht groß suchen in religiösen Schriften, nach Jerusalem gehen und sagen, dort in Jerusalem. Ich habe in Stuttgart eine Schwester gehabt, sie wollte Gott dienen. Und dann hat sie von Gott eine Offenbarung bekommen, wo sie Gott dienen sollte. Sie sollte nach Jerusalem fahren und die Straßen fegen. Dann habe ich gesagt, Schwester, Berlin hat nicht, das war nicht Berlin, das war Heilbronn. In Heilbronn gibt es genug Ecken und Straßen, die dreckig sind. Die kannst du auch dort, auch hier kehren. Musst nicht bis nach Jerusalem fahren. Ja, aber die ließ sich nicht abhalten. Sie will die Straßen Jerusalems kehren. Weißt du, das brauchst du nicht. Gott hat etwas vorbereitet für seine Kinder. Jerusalem, eine Stadt aus Gold erbaut, 2500 Kilometer lang, 2500 Kilometer breit und 2500 Kilometer hoch. Eine Pyramide. Und die kommt herab, sieht Johannes. Und in dieser Stadt ist der Tempel Gottes. Also wir brauchen keinen dritten Tempel. Dort ist die Hütte Gottes. Und dort ist der Herr. Und dort wird der Herr abwischen alle unsere Tränen von unseren Augen. Dort wird kein Leid, kein Geschrei und kein Schmerz sein. Das wird ein tolles Leben sein. Halleluja. Diese Pyramide, wenn sie vom Himmel herabkommt. Und da kannst du noch lang warten. Kannst warten, bis sowas in Jerusalem entsteht. Als ich das erste Mal in Jerusalem war, habe ich gedacht, Mensch, so eine dreckige Stadt. So eine dreckige Stadt. Als Löwen von, als dieser Herzog Löwenherz nach auf seinem Kreuzzug nach Israel pilgerte und Israel Jerusalem befreien wollte, er dachte, wenn ich nach Jerusalem komme, ich kann den Blick dieser Stadt Jerusalem nicht ertragen, hat sein Schild genommen, vor die Augen gehalten und er war in Kaff, ein Dorf mit 200 Einwohnern und das war Jerusalem, verstehst du? Die Leute haben falsche Vorstellungen von Jerusalem, vom Reich Gottes. Die sollen nach oben schauen. Die Hütte Gottes unter den Menschen, was der Johannes auf Patmos gesehen hat. Erkenne die Zeichen, die Gott gesetzt hat. Zeichen. Und dann wirst du merken, Christus ist der Messias. Und wer ihn hat, der hat das Leben. Auf uns wartet eine Seligkeit. Wir wären arm, wenn wir nur einen Messias hätten, hier für 50, 60 Jahre. Die Moslems glauben an ihren 12. Iman, der wird kommen und der wird sterben. Der wird gekreuzigt werden. Oder nicht gekreuzigt, der wird ermordet werden. Was nützt mir mein Messias, der irgendwann mal ermordet wird? Mein Heiland, mein Messias, der wird nicht mehr ermordet. Er ist beim Vater und sagt, guck mal, das sind meine Wunden, in denen die Menschen gestochen haben. Ich habe ihr Mord, ihr Drohen, ihre Frechheit, ihre Sündhaftigkeit, ihre Ungerechtigkeit, ich habe sie überlebt. Und wir werden sehen, in wem wir gestochen haben. Und da werden wir ihn anbeten, wie der Thomas dort. Wir warten nicht mehr auf diesen Messias, der dann stirbt und nach 50 Jahren ist die Welt wieder beim Alten oder nach 1000 Jahren oder wie beim Hitler, nach 12 Jahren ist das tausendjährige Reich kaputt und zerstört und untergegangen. Man hat alles für die Ewigkeit gebaut. Vergiss es, alles zerfällt. Manche Juden sagen, dass Jesus gar keine historische Person gewesen ist. Also bitte, lasst mich davon, erlöst mich davon. Jesus war wirklich. Ohne Jesus würden wir heute nichts von Moses wissen, nichts von Bethlehem wissen, nichts von Jerusalem wissen. Die Russen haben einmal gesagt, als antichristliche Propaganda gemacht wurde, die sagen, manche Leute, manche Kinder wissen nicht, wo Moskau liegt und was Moskau ist und was St. Petersburg ist, aber die wissen jeden Winkel in Palästina, verstehst? Weil sie die Bibel lesen, die biblische Geschichten lesen. Ohne Jesus würde die Welt nichts von Jesus wissen. Da wäre alles Geschichte nur. Aber Jesus hat das Alte Testament Moses so bekannt gemacht, die 10 Gebote so bekannt gemacht. In ihm erfüllen sich alle messianischen Erwartungen, die es überhaupt möglich sind, die überhaupt gibt. Lies mal Jesaja 53, als der Kämmerer nach Hause fährt, der hat in Jerusalem auch eine Schrift gekauft. Leider hat er keinen Stern gesehen. Und ihm ist nichts Großes passiert. Aber die Geschichte ist so, der liest seine Schrift und der Heilige Geist hat gesehen, der Mann, der ist ein wahrhaftig Suchender. Und Gott schenkt dem demütigen Gnade. Und dann liest er für wahrer Trug, unsere Schmerzen, Lud auf sich, unsere Krankheit und so weiter. Und seine Wunden sind wie geheilt. Und dann springt auf dem Wagen dieser Philippus und sagt, verstehst du, was du liest? Und sagt, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Und dann wird von Jesus ihm erzählt, und du, der lässt sich sofort taufen, der wird sofort Christ, der wird gläubig und er bringt den neuen Glauben nach Äthiopien. Das ist Erweckung, wie Gott arbeitet. Und Gott benutzt einzelne Menschen und ganze Völker, ganze Familien. Denn du und dein ganzes Haus soll selig werden. Und das ist messianische Verheißung. Denn du und dein ganzes Haus, ihr soll selig werden. Gott rettet keine Einzelnen. Viele denken nur mich, nur ich. Hauptsache ich komme in den Himmel. Nein. Wenn Gott jemand rettet, er rettet eine ganze Sippe. Und alle, die mit dir mitfahren, die werden nicht umkommen. Die werden gerettet werden. Alle, die mit dir mitfahren. So, die Verheißung ist da. Messias ist gekommen. Und so weiter, die Prophezeiungen haben sich erfüllt. Der Tempel war da, der wurde gerade eingeweiht, was der Herodes gebaut hatte. Jesus hat den Tempel zweimal gereinigt, das hat nicht funktioniert. Und dann hat er gesagt, da wird kein Stein mehr auf den anderen bleiben. Siehe, es kommen die Zeit, es kommen die Tage und ich will, sagt der Herr hier weiter, ich will mein Gesetz in ihr Herz legen und in ihr Herz hineinschreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk werden. Gott schließt einen neuen Bund mit den Menschen durch Jesus Christus. Einen neuen Bund. Und 5. Mose 19, Vers 17, da heißt es weiter, Mose sagt von sich selbst, und da sprach der Herr zu ihm, einen Propheten gleich wie mich werde ich aus eurer Mitte erwecken. Einen Propheten wie mich. Und dieser Prophet heißt Jesus Christus. Er ist der Messias. Und alles, was er euch sagt, das tut. Das tut. Die Messias-Hoffnung in Jesus erfüllt sich vor unseren Augen, auch heute. Wir gehen dem Ende entgegen. Dieses System zerfällt. Und da musst du nicht beten, Herr, rette diese Welt. Rette Deutschland. Rette unser System. Nein, wir sollen einfach nur beten, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Halleluja. Und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit und dein ist die Macht. Halleluja. Und auf ihn sollt ihr hören. Das ist, was der Herr gesagt hat. Einen Propheten gleich wie mich wird der Herr erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören. Und er wird euch den Weg, den rechten Weg führen und leiten. Die Bewegung Jesu ist eine Bewegung der Hoffnung. Dein König kommt zu dir. Himmlischer Heiland, ich danke dir, dass Jesus Christus mein König ist, mein Messias, mein Heiland ist, dass er mir Hoffnung gebracht hat, mir Leben gebracht hat. Halleluja, ich bin so begeistert von Jesus. Ich warte auf keinen anderen Messias und ich brauche auch keinen anderen Messias. Und ich glaube nicht, wenn jemand sagt, der Messias ist dort und dort und dort. Ich gehe auch nicht hin. Ich habe kein Interesse. Mein Jesus reicht mir aus. Halleluja. Vater, ich preise dich für Jesus, für diese wunderbare Gabe Gottes. Und du hast uns gegeben, wer an ihm glaubt, der wird nicht verloren gehen. Alle anderen Messias waren Betrüger, Gauner, Gaukler. Und Menschen haben ihr Leben geopfert für nichts und gar nichts. Aber Herr Jesus, wer dir dient, wer dir nachfolgt, wer an dich glaubt, der wird ewiges Leben haben. Halleluja. Ich bete dich an und ich segne alle Menschen, die jetzt auch der Predigt zuhören. Die vielen hunderte Menschen, die diese Predigt hören werden. Berühre die Menschen und dass sie dich als den Messias erleben wie Petrus. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist Christus, der Messias. Halleluja. Amen.